wenn man jetzt gerade so auf Bottega Veneta zu sprechen kommt, dort ist kein Logo mehr drauf. Da geht es eigentlich nur noch ums Design. So. Und es ist vielleicht eher so das Statement, ich bin modisch oder ich bin sehr informiert. So. Aber das verstehen ja eigentlich nur die Leute aus deiner Peer-Gruppe. Ja. So, das heißt, das ist gar nicht mehr so, dass du mit so einem fetten Logo durch die Gegend läufst. Und das finde ich zum Beispiel einen ganz schönen Wandel. So. Und ich glaube, dass auch dieser Statussymbolgedanke ja ein bisschen verschwindet.
Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Stephanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann 5 Episoden. Diesen Monat geht es um nachhaltige Labels. Und endlich geht es in diesem Podcast mal um Handtaschen. Mein absolutes Guilty Pleasure. Ich liebe einfach Handtaschen und ich kann mir auch nicht so richtig erklären, warum ich ab und zu eine neue brauche, obwohl ich sie natürlich überhaupt nicht brauche. Es gibt noch und nöcher wissenschaftliche Studien dazu, aber keine ist so richtig überzeugend. Auch Marlena Dietz hat keine wirkliche Erklärung dafür, aber eine Lösung. Sie hat Phob gegründet. Bei Phob kann man Handtaschen ausleihen. Für mich super, mein Konsum nimmt ab und ich teile meine Leidenschaft nachhaltig mit anderen. Wie und warum das so gut funktioniert, erklärt sie uns heute bei 5 zu 1. Diese Staffel wird euch präsentiert von Frank. Zu Frank erzähle ich euch später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Marlena Dietz von Phob. Hallo, schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ich hier sein kann.
Du hast zusammen mit dem Anton Buchmanin,
genau, ja,
Phob gegründet. Kannst du mal das Konzept ein bisschen erklären für unsere Hörer?
Phob kann man sich in etwa vorstellen wie einen riesengroßen virtuellen Kleiderschrank, wo man die aktuellsten It-Bags findet von bekannten Designern in den neuesten Farben. Und wir geben unseren Kunden Zugang zu diesem Kleiderschrank über ein Abo. Sie können sich ihr Lieblingsprodukt aussuchen, es 2 Monate tragen und dann in ein neues Lieblingsprodukt austauschen. Genau, mit Phob wollen wir eigentlich den Zugang zu Mode und zu diesen It-Bags neu gestalten. Wir wollen eine andere Form von Konsum schaffen und eine viel nachhaltigere Form des Konsums ermöglichen, ohne dabei auf die neuesten Teile verzichten zu müssen.
Mhm. Jetzt gibt es ja schon so Plattformen, wo man auch Handtaschen ausleihen kann. Ich finde es aber, also das habe ich noch nicht gemacht, bei euch bin ich quasi Kunde. Das spricht mich so mehr an. Warum spricht mich das mehr an? Also was macht ihr anders als andere?
Wir haben natürlich, kennen wir irgendwie auch die anderen Plattformen und haben uns das auch ziemlich genau angeguckt. Ich persönlich bin auch jemand, der eine riesen Leidenschaft einfach für Handtaschen hat und für Mode. Und was mir immer so ein bisschen gefehlt hat, war, dass es nicht wirklich die neuesten Taschen gab, dass es teilweise auch nicht wirklich die aktuellsten Trendfarben gibt, dass, wenn dann meine neue Tasche dazwischen ist, auch vieles Altes zu finden ist, wodurch ich immer das Gefühl hatte, dass dort eigentlich nicht so die aktuelle Auswahl abgebildet wird. Und die anderen Konzepte arbeiten halt viel auch mit Secondhand-Produkten, wodurch sie natürlich einfach nicht so schnell sein können. Wir kaufen die Taschen halt neu, direkt beim Hersteller. Und dann ist halt bei uns, es gibt tatsächlich auch Plattformen, die mit Abo-Modellen arbeiten, aber immer ein bisschen anders als wir. Ich habe bei den anderen Plattformen oft das Gefühl, dass es eher so eine Zusatzmiete ist. Und wir wollen halt tatsächlich den Konsum ersetzen. Das heißt, wir wollen unser Modell so konsumentenfreundlich gestalten, dass man wirklich auf den einen oder anderen Taschenkauf verzichten kann. Und es für den Kunden dadurch eigentlich so einfach wie möglich zu machen, über uns die Taschen zu konsumieren, dass es nicht als Zusatz zwingend genutzt wird, sondern wirklich einen Ersatz bietet.
Mhm. Super, das finde ich, gelingt auch total gut. Du bringst ja auch einiges an Erfahrung mit. Wo kamst du denn her, bevor du die Marke gegründet hast? Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen.
Ja klar, total gerne. Ich habe vorher halt als Einkäuferin gearbeitet, im High-End-Segment. Ich habe für 8 Multi-Brand-Stores gearbeitet. Die hatten halt insgesamt irgendwie 200 Marken, vom Premium bis High-End-Segment. Das heißt, ich saß halt schon öfters genau bei den Herstellern, die wir auch auf unserer Plattform haben, im Showroom und habe das Ganze halt 5 Jahre lang gemacht. Habe dadurch einfach auch, ich glaube, relativ früh gelernt, sozusagen für andere einzukaufen, weil man stellt sich das ja irgendwie immer so ein bisschen als Traumjob vor. Man kann jetzt im großen Stil da bei den Marken einkaufen und sich so ein bisschen selbst verwirklichen. Und klar, es war, ist ein Traumjob. Es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber eigentlich ist sozusagen ja so ein bisschen die Schwierigkeit, du musst dich eigentlich unheimlich gut in deine Kunden hineinversetzen und ganz weg von dir selber gehen und deinem eigenen Geschmack und schauen, hey, was ist denn eigentlich gerade gefragt, was will gerade der Markt, was wollen gerade meine Kundinnen? Und das versuche ich jetzt eigentlich auch einfach bei FOB umzusetzen, dass wir wirklich auch eine große Vielfalt abbilden und auch viele Geschmäcker abbilden. Genau, und ja, das ist so ein bisschen mein Background eigentlich.
Wie bist du denn so früh, du warst ja 22, als du Einkäuferin wurdest, wie bist du denn so früh an so einen Job gekommen, der ja auch eine total große Stilsicherheit, die bei ganz vielen ja erst mit den Jahren auch kommt, einhergeht? Wie kam das?
Also ich glaube, das war auch richtig viel Glück. Und vielleicht auch ein bisschen Fleiß. Also ich habe ja diese Leidenschaft zur Mode, die habe ich eigentlich schon immer. Also ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich mit meiner Mama schon im Kindergarten diskutiert habe, was ich eigentlich anziehe. Und da bin ich meinen Eltern auch unheimlich dankbar, weil die das immer sehr, mir sehr den Freiraum gelassen haben, meinen eigenen Stil auch sehr, sehr früh zu finden. Also die haben mich dann halt wirklich dem irgendwann aufgegeben, schon im Kindergarten mit mir über Kleidung zu diskutieren und ich durfte mir das selber raussuchen. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass meine Eltern mir irgendwas rausgelegt haben. Und so hatte ich eigentlich schon sehr, sehr früh so ein bisschen vielleicht diese eigene Verantwortung. Wer bin ich? Was ziehe ich an? Was möchte ich eigentlich sein? Und das hat sich dann so durchgezogen bis ja, nach dem Abi. Dann habe ich Modedesign studiert und wollte einfach während des Studiums einen Nebenjob mir suchen und wollte halt den ja möglichst mit gutem Modebezug haben und habe dann einfach in der Luxusboutique in Hannover angefangen, als Aushilfe zu arbeiten. Und diese Boutiquen haben sich halt in der Zeit ja ziemlich schnell weiterentwickelt. Also die war so in Größe von einem Kaufhaus. Und ja, da sind immer mehr Läden entstanden. Das waren dann irgendwann noch in Hamburg ein großes. Das waren dann irgendwann diese 8 Multibrand-Stores. Und ich habe dort ein halbes Jahr als Aushilfe gearbeitet. Und dann kam die Geschäftsführung auf mich zu und hat halt gefragt, was sie machen können, damit ich mein Studium abbreche und zu denen komme. Und
wow.
Ich habe dann gesagt, ja, ohne Studium geht eigentlich nicht für mich. Ich könnte mir aber vorstellen, eine Kombination irgendwie aus BWL und dort fest zu sein. Das haben sie mir dann angeboten, weil ich habe halt mit der Intention Modedesign studiert, weil ich Einkäuferin werden wollte. Das war eigentlich so mein großer Wunsch. Und ich habe halt gedacht, okay, ich studiere und danach noch mal ein paar Jahre, weil es gibt keine gezielte Ausbildung eigentlich, um Einkäuferin zu werden. Und genau, dann habe ich dort halt BWL studiert und in dem Laden gearbeitet, habe dann direkt zum Start als Festangestellte halt eine Shopleitung bekommen. Und das war total cool, weil die Inhaberin hat mir da einfach super viel Vertrauen geschenkt. Das war so ein Ableger von dem Laden in der Region und ich konnte mir den Laden alleine gestalten. Also ich konnte, die hatten ein großes Warenlager und ich konnte gucken, was für Kunden habe ich und durfte komplett entscheiden, welche Ware, welche Marken, was habe ich in dem Laden, welche Deko möchte ich haben. Also ich konnte, hatte da freie Hand und das hat, da habe ich dann tatsächlich nur 3 Monate gemacht und dann hat sie mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, im Einkauf mit ihr zu arbeiten. Und sie hatte tatsächlich zu der Zeit, glaube ich, 10 Jahre lang keine Unterstützung mehr im Einkauf. Da ist irgendwie, ja, natürlich so auch was sehr Intimes ist, wenn man zusammen verreist und bei 200 Lieferanten sind das sehr viele Termine und man ist sehr viel mit der anderen Person unterwegs. Und genau, deswegen gab es dann so eine Testphase und ich wurde dann wirklich irgendwie, ja, angerufen und hatte eine Woche später einen Termin morgens in Paris bei Chloé. Das war mein Start.
Wow.
Und habe die, ja, Inhaberin dann dort halt morgens um 8 getroffen in Paris und hatte vorher tatsächlich auch nicht so viel Kontakt zu ihr, weil sie einfach so eingespannt war in diesem Einkauf und in dem ganzen Hintergrund, dass sie eigentlich für die Mitarbeiter so in den Läden nicht so wirklich präsent war. So. Das heißt, es war wirklich so ein bisschen der Wurf ins kalte Wasser. Und hat dann aber wahnsinnig gut funktioniert und wahnsinnig gut harmoniert. Und ich habe das wahnsinnig gern gemacht, aber war mit 21 auch schon, glaube ich, am Anfang, also ich hatte super viel Angst so und habe auch gedacht, ja, Irgendwie, ich habe mich darauf natürlich auch nicht so richtig vorbereitet gefühlt. Ich glaube, man kann sich darauf auch nicht vorbereiten. Und ich glaube, ich habe mich dann einfach sehr schnell irgendwie so ein bisschen auf mein Bauchgefühl verlassen und auf das, dass die mir das ja zutrauen. Und das war irgendwie, glaube ich, ganz gut, dass ich dann irgendwie gar nicht mehr so viel im Denken unterwegs war, sondern eher so im Machen. Und ja, habe dann einfach diesen Job sehr, sehr ernst genommen und habe, ja, ich glaube, so alles so aufgesogen, was ich so aufsaugen konnte. Und ich glaube, das hat mich jetzt auch so am besten eigentlich darauf vorbereitet, was ich jetzt gerade mache.
Wollte ich gerade sagen, ne? Ich meine, das ist ja auch ein Sprung ins kalte Wasser, ja. Zu gründen. Du bist ja auch immer noch unter 30, ne?
Nee, ich bin schon drüber.
Du bist schon drüber.
Ich bin schon 31.
Aber, schon 31, ja, aber als du gegründet hast, warst du dann 30, ne? So,
ja, Mark, genau.
Du bist noch jung. Und da hast du quasi, ist natürlich toll, dass du schon einmal die Erfahrung gemacht hast, so viel Verantwortung zu bekommen und dass das Ganze gut ausgeht und irgendwie erfolgreich ist, natürlich eine gute Vorbereitung auf das, was du jetzt tust, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es war halt schon so, dass natürlich auch in der Zeit beim Einkauf, es kam halt auch einfach immer mehr dazu. Also auch immer mehr Eigenverantwortung. Genau, dann auch irgendwie viele Lieferanten habe ich dann komplett alleine gemacht und hatte irgendwann halt auch einfach die Verantwortung fürs Warenlager bei uns damals, was dem, was ich gerade mache, auch sehr ähnlich kommt. Also es ging auch viel natürlich darum, irgendwie, wenn mal was defekt ist, was mache ich dann, wie reklamiere ich beim Hersteller, einfach diese ganzen Abläufe, auch ja, wie funktioniert das eigentlich mit diesen Herstellern, weil das auch einfach ein bisschen spezieller ist als jetzt andere Brands. Da gibt es einfach ein bisschen mehr Reglements zu beachten und das habe ich halt einfach alles sozusagen eingeimpft gehabt, so nach der Zeit, irgendwie kann man schon so sagen. Und genau, ich hatte einfach da einfach auch viele, viele Hürden, wo man einfach denkt, wow, schaffe ich das überhaupt? Und Gott, jetzt sitze ich hier und muss mit der Europaleitung von Prada darüber diskutieren, dass wir die Kollektion gerade nicht so gut finden und dass wir vielleicht das Budget nicht erfüllen wollen. Und dann sitzt du da mit 23 und denkst halt so, wie bringe ich ihr das denn jetzt bei? Und das sind dann so Situationen, wenn man die aber irgendwie gut überlebt hat und die irgendwie überwunden hat und diesen Sprung ins kalte Wasser geschafft hat, hat man, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, dass es gar nicht so unschaffbare Aufgaben gibt. Also, dass man irgendwie alles hinbekommt auf irgendeine Art und Weise oder halt einfach eine kreativere Lösung finden muss. Mhm. Und ich glaube, so dieses Selbstvertrauen, deswegen habe ich mir, glaube ich, auch, weil mich immer viele fragen so, ob ich mir so dolle Gedanken über dieses Gründen an sich gemacht habe. So, mhm. Das ist ja irgendwie ein Schritt. Mhm. Und ich habe den aber bewusst, ehrlich gesagt, gar nicht so wahrgenommen. Also für mich war das nie die Frage. Und für mich war das aber auch nie so dieses, ich will jetzt unbedingt irgendetwas gründen. Sondern das ist eigentlich mit der Idee entstanden, der Wunsch, ich möchte das unbedingt machen, weil das bin ich. So, und ich glaube, deswegen hatte ich da auch ehrlich gesagt nie so diese Angst davor, diesen Schritt zu gehen. Ja.
Wir machen eine kleine Pause und ich erzähle euch jetzt noch was zu meinem Staffelpartner Frank. Weniger ist mehr, denn Dinge einfach und übersichtlich zu halten ist nicht nur praktisch, sondern bringt auch weniger Aufwand und Stress. Genau das ist Frank, der Mobilfunktarif per App. Bei Frank gibt es keinen Schnickschnack, keine versteckten Kosten und auch keinen Gang zum Handyladen, da der Vertrag mit eSIM funktioniert. Was bleibt, ist eine 5 GB Allnet-Flat, eine SMS-Flat, natürlich inklusive EU-Roaming. Monatlich kündbar, alles per App, alles für 10 Euro, die ihr einfach per PayPal bezahlen könnt. Empfehlt Frank einfach euren Freundinnen und Freunden weiter und sichert euch mit dem Code 5:1 dauerhaft 1 GB zusätzlich zum Surfen. Dann braucht ihr nur noch 4 weitere Freunde oder Freundinnen einzuladen, um euch ganze 10 GB für 10 Euro zu sichern. Denn ihr könnt euren eigenen Code mit Freunden und Freundinnen teilen und pro geworbener Person bekommen beide 1 GB extra. Stark! Auf frank.de, geschrieben wird das mit AE, findet ihr alle Infos zum simpelsten Mobilfunkvertrag überhaupt. Einfach und unkompliziert. Den Link inklusive Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an Frank für den Support und jetzt geht es weiter mit dem Gespräch.
Und du hast, nachdem du Einkäuferin warst, hast du nochmal Psychologie studiert, ne?
Genau.
Und hast du das Gefühl, dass diese Kombination aus praktischer Erfahrung im Einkauf und der Psychologie, dass dir das jetzt auf eine besondere Art und Weise hilft?
Ja, also ich glaube, Psychologie und Einkauf ist sehr eng miteinander verwoben und auch generell der Einzelhandel. Also war ich davor und über diese Erfahrung bin ich unheimlich dankbar, einfach auch mal wirklich an den Kunden dran gewesen zu sein, einfach ein Gefühl auch für die Endkonsumentin zu haben. Und ich fand auch gerade der Verkauf in dem Laden erfordert so viel Empathie, also wenn du das halt irgendwie gut und charmant machst, sodass derjenige gerne bei dir einkauft und nicht das Gefühl hat, er ist zu irgendwas gezwungen oder das Gefühl hat, derjenige, der sieht mich und der erkennt auch so ein bisschen, was ich möchte. Und ich fand das halt immer unheimlich schön, sozusagen Frauen so einzukleiden, dass sie danach sie selber sind, aber sich irgendwie so richtig schön fühlen. So. Mhm. Und ich glaube, so diese Strahlen von so einer Kundin, wenn die aus dem Laden geht und so richtig sich total schön fühlt mit diesen neuen Sachen, das war sowas, was ich unheimlich schön fand und wo man einfach das Gefühl hat, man leistet eigentlich jeden Tag irgendwie so ein bisschen psychologische Arbeit. So. Mhm. Und mir war neben der Mode einfach irgendwie dieser Kontakt mit den Menschen auch immer unheimlich wichtig. Und deswegen war Psychologie auch immer etwas, was mich unheimlich interessiert und fasziniert hat. Und bei mir war das dann einfach auch tatsächlich einfach so, ich habe den Einkauf ja 5 Jahre lang gemacht. Ich war nonstop unterwegs. Ich war fast nie zu Hause. Ich habe, glaube ich, ja fast durchgehend in Hotels gewohnt. Also ich hatte noch ein WG-Zimmer, in dem ich eigentlich gar nicht mehr war. Und ja, man ist dann einfach auch nach 5 Jahren ein bisschen ausgebrannt, so einfach vom Pensum. Also mir ging es total gut noch, aber ich hatte halt so das Gefühl, so jetzt muss ich vielleicht auch meinen Cut für mich ziehen und jetzt brauche ich irgendwie nochmal neuen Input. Und da war das Psychologiestudium irgendwie so das, wo ich so gedacht habe, das ist jetzt nochmal, das stand irgendwie noch auf meiner Agenda. Mhm. Und genau, zu dem Zeitpunkt hat das privat super gepasst, weil mein Mann hat halt ein Jobangebot in China bekommen. Und so konnte ich das verbinden. Also ich habe ein Fernstudium gemacht und bin nach China. Mhm. Genau. Und das war, genau. Und in der Zeit ist dann auch die Idee für FOB entstanden. Das heißt eigentlich so die Vorarbeit vor dem Gründen. Das habe ich alles aus China heraus gemacht und hatte dann irgendwie die Termine mit den Investoren über Zeitzonen. Und das war alles sehr abenteuerlich. Aber genau.
Wie sah das denn aus? Also du hattest die Idee und hast gerade die Vorbereitung schon angesprochen. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also du hast die Idee, ich möchte gerne Luxushandtaschen zugänglich machen, auf eine nachhaltige Art und Weise. Was sind denn die Schritte, die du gehen musstest, bevor die Seite live gegangen ist? Wahrscheinlich sehr viele.
Ja, genau. Also die Idee, da muss ich ganz ehrlich sein, die kommt halt nicht direkt von mir. So, das ist halt von Anton die Idee gewesen. Mhm. Also dem ist das irgendwie gekommen mit einem Gespräch, mit einem Freund, der irgendwie eine Freundin hat, die sich gerade eine Luxushandtasche gekauft hat und dann irgendwie nach wenigen Wochen das Modell dann irgendwie im ganzen Büro vertreten war und sie dann irgendwie schon wieder eine neue haben wollte. Und die kam irgendwie so auf die das Gesprächsthema war einfach, die Taschen natürlich irgendwie schon so ein kleines halbes Vermögen kosten und man sich so einen Kauf sehr gut überlegt und es dann einfach schon sehr ärgerlich ist, wenn man irgendwie nach 2 Monaten irgendwie wieder eine neue Begierde hat und die Tasche eigentlich im Schrank steht. Und genau, der Freund von mir, der ist halt, kommt eher so aus dem wirtschaftlichen Hintergrund und der hat halt hier in Berlin auch viel in der Startup-Szene schon gearbeitet und für ihn war das ziemlich klar, dass er was gründen möchte und die sind halt in so einem Gespräch auf diese Idee in Ansätzen gekommen und das ist Anton ist ein ganz alter Schulfreund von mir, also wir kennen uns seitdem wir 14 sind, also viele, viele Jahre. Die Wege haben sich dann irgendwann so im Studium halt getrennt, er ist nach Wien gegangen, in die WU und kam dann halt über Umwege wieder zurück nach Berlin. Und genau, er wusste natürlich irgendwie auch so immer, wo sich mein Lebensweg gerade so lang schlängelt und wusste, dass im Bereich Luxus ich halt viele Jahre auch unterwegs war. Und dann war ich eigentlich sozusagen sein erster Anlaufpunkt. Und er hat, ihm war relativ schnell klar, so wenn er das umsetzt, dann halt mit mir. Und er hat mir halt den Ansatz von der Idee erzählt, aber es war dann natürlich noch nicht so ausgereift, dass es halt über ein Abo läuft und wie das schlussendlich dann alles funktionieren soll, sondern da stand jetzt erstmal so der ganz grobe Plan, Luxushandtaschen im Sharing-Modell irgendwie zu verleihen. Und genau, und ich habe eigentlich nicht lange überlegt und dachte, hey, das ist eigentlich so ein Konzept, da wäre ich erstmal selber sofort Kundin, weil ich dieses Gefühl total nachvollziehen konnte, dass man einfach eine Begierde hat, gerade in dem Segment, die man halt nicht stillen kann, und dass man sich halt über Taschen im Schrank total ärgert, die dort rumstehen, und dass einfach auch irgendwie dieser Gedanke weg von Eigentum einfach etwas ist, was definitiv Zukunft hat. Und genau, dann haben wir eigentlich angefangen, dieses Konzept genauer zu erarbeiten und die Idee wirklich mal aufs Papier zu bringen. Dann braucht man einen Businessplan. Wir hatten halt schon relativ schnell die ersten Business Angels, die uns ziemlich tatkräftig unterstützt haben. Wie baut man so einen Pitch auf? Wie pitcht man? Natürlich auch irgendwie mit einem Netzwerk schon an Leuten, vor denen wir pitchen konnten. Und dann hat sich das eigentlich alles so peu à peu entwickelt. Also ich so wirklich durchs Tun und Machen baut sich das eine auf das andere auf. Und wir haben dann relativ schnell entschieden, mit einer relativ einfachen Version von Webseite schon live zu gehen und einfach zu starten. So, weil das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen die Gefahr. Und da war ich auch immer ziemlich dankbar so für den Input von außen, dass man halt so einen Perfektionismus an den Tag legt und sagt, hey, das Produkt muss am Ende so aussehen und erst damit möchte ich rausgehen. Und dann hat man eigentlich schon zu viel Zeit verspielt. So. Mhm. Und genau. Und dann hat sich das eigentlich alles so mit dem Live-Gehen entwickelt. Und jetzt ist halt ziemlich viel passiert so in der Zwischenzeit. Und
Und das heißt, als ihr live gegangen seid, da hattet ihr auch schon Investoren.
Genau, ja.
Okay.
Ja, also für, ja, also nicht, wir waren auf keinen Fall durchfinanziert, ne? Aber für die ersten Steps hatten wir Investoren und haben dann halt ongoing weiter nach Investoren gesucht. Und das ist halt heute auch noch der Fall. So, das heißt sozusagen, da ergänzen wir uns halt ziemlich gut. Da sind wir als Gründerteam ganz gut aufgeteilt. Ich kümmere mich viel um den einen Bereich, Anton halt um den anderen Bereich. Und mittlerweile gibt es auch schon Mitarbeiter. Und die Bereiche, die wir erfüllen müssen, werden halt auch immer größer. Dadurch konnten wir jetzt irgendwie ganz gut wachsen. Und natürlich kam bei uns, also wir sind wirklich live gegangen und eine Woche später war der erste Lockdown. Also das Corona war jetzt, erstmal haben wir gedacht, oh mein Gott, das ist ja ein bisschen so, wie als wenn man irgendwie Badehosen im Winter an den Mann bringen will. So. Aber tatsächlich hat das trotzdem ganz, ganz gut funktioniert. Und ich habe im Nachhinein auch das Gefühl, dass Corona uns ein bisschen mehr Zeit gegeben hat, die Strukturen aufzubauen, um das Wachstum halt zu stemmen, weil wir jetzt halt im Moment schon merken, dass wir ordentlich überrannt werden. Und wenn das halt zu einem früheren Zeitpunkt stattgefunden hätte, weiß ich nicht, wie gut wir darauf vorbereitet gewesen wären. Mhm. So, deswegen, ich bin gerade so, wie es ist und an dem Punkt, wo wir sind, sehr zufrieden. Mhm. Ja.
Und so aus Business-Sicht, warum habt ihr euch dazu entschieden, mit Investoren zu arbeiten? Ist das im Grunde ein Business, was nur so geht, weil es halt auch im Luxussegment, weil sonst wäre es wahrscheinlich einfach zu teuer, ne? Das alles aus Eigenkapital an den Start zu bringen, ne?
Ja, also es wäre kaum möglich. Mhm. Also dann müsste man halt das ganze Modell irgendwie umstellen. Und ich glaube, da ist man halt auch immer so ein bisschen im Konflikt mit dem Thema Nachhaltigkeit und mit dem Thema Business. Weil wir natürlich irgendwie auch die Taschen nicht zwingend nach zwei Kunden wieder verkaufen wollen. So. weil das müsste man halt tatsächlich wahrscheinlich tun, wenn man das selber finanziert, dass man sozusagen immer wieder immer wieder neue Ware kaufen kann. Mhm. Und das ist irgendwie für uns nicht so richtig Sinn und Zweck der Sache. Wir wollen, dass die Taschen auch wirklich genutzt werden, mhm, und dass man halt da auch wirklich einen Impact liefert. Und ja, wir haben schon vor, irgendwie eine relevante Größe zu haben und auch ja Europa eigentlich abzudecken mit unserer Plattform. Und dafür muss man auch einfach aktuell relativ schnell sein und auch schnell wachsen. Mhm. Und das könnte man aus eigenen Mitteln nicht stemmen.
Mhm. Wie viele Taschen habt ihr denn pro Modell? So, wie viel müsst ihr denn da so kaufen?
Also im Moment, ich kann dir sagen, dass wir auf jeden Fall, wir haben unterschiedliche Modelle, haben wir mittlerweile 80, mhm, so, und die kaufen wir dann in der Tiefe ein. Das heißt, es kommt halt echt total drauf an, welche Tasche, aber es gibt jetzt zum Beispiel gerade von Bottega Veneta diese Mini-Judys, die sind total beliebt und die ist zum Beispiel gerade in so einem richtigen Giftgrün total gefragt. Und dann kommt es schon vor, dass wir von der auch mal 10 Stück haben. Mhm. Das finde ich halt unheimlich wichtig und das finde ich auch unheimlich gut daran, dass wir sozusagen mit neuen Produkten arbeiten, dass wir das einfach ermöglichen können, weil ich als Kundin fände es schon cool, wenn ich auf eine Tasche nicht ein halbes Jahr warten muss, weil sie halt so lange unterwegs ist, sondern dass ich wirklich vielleicht die Chance habe, sie innerhalb der nächsten 2 Monate dann bei meinem nächsten Tausch zu bekommen. Und das können wir den Kunden auch aktuell garantieren. Also, dass sie, wenn die Tasche aktuell nicht verfügbar ist, sie aber beim nächsten Austausch bekommen. Mhm. Weil, ne, jetzt ist Sommer, man möchte irgendwie dann jetzt auch wirklich mal die knalligen Farben tragen und dann wäre es traurig, wenn man die Tasche im Herbst kriegt.
Ja.
So, das sind genau, und das ist so der aktuelle Taschenstand.
Wie haben denn die Marken quasi drauf reagiert, als du da hingegangen bist und dein Konzept vorgestellt hast?
Mhm. Ja, also das war tatsächlich etwas, wo ich vorher wahnsinnige Bauchschmerzen hatte. Und das war total gut, glaube ich, dass sozusagen irgendwie die Unterstützer bei uns im Team, also die Business Angels oder auch mein Co-Investor, vorher mit diesen Marken noch nicht zusammengearbeitet hat und die alle da etwas naiver dran gegangen sind und mhm, mit ein bisschen mehr Euphorie sind nach dem Motto, hey, wenn wir da hingehen, die finden das total super. und ich wusste aus der Vergangenheit, dass die Zusammenarbeit mit den Marken zum Teil schon auch schwierig ist. Aber das war wiederum vielleicht auch ein Vorteil, weil ich wusste, worauf die achten, worauf die halt Wert legen. Und genau, wir sind halt tatsächlich jetzt eher dann wirklich an die Gruppen getreten, also an die Kering-Gruppe, um denen das Konzept erstmal vorzustellen, weil die Marken sind zwar alle unabhängig, aber schlussendlich muss eigentlich die Gruppe hinter diesen Konzepten stehen und das gut finden. Und ja, das wurde sehr positiv aufgenommen. Also die sehen halt da drin auch einen riesigen Mehrwert, weil natürlich ja, unsere Kunden, die wählen ganz anders aus als im Einzelhandel. Und das ist halt auch für Marken unheimlich spannend. Und das auch zu sehen. Und dadurch stehen wir gar nicht zwingend so in Konkurrenz zum normalen Einzelhandel. Weil man, wenn man eine Tasche kauft, in dem Preissegment dann doch eher darauf achtet, ja, welche Farbe oder welches Modell passt jetzt eigentlich zum größten Teil von meinem Kleiderschrank, welche Farbe kann ich in 2-3 Jahren noch sehen. Bei uns trifft man halt die Entscheidung eher für den jetzigen Zeitpunkt und was möchte ich denn jetzt vielleicht mehr tragen oder was ist denn vielleicht sogar eine Tasche, die ich mir gar nicht kaufen würde, aber die ich sehr, sehr cool finde und wo ich halt weiß, okay, jetzt vielleicht so eine Bottega-Tasche mit einer 2-Kilo-Kette dran, die ist jetzt nicht wirklich super alltagstauglich, aber ja, die nächsten 2 Monate habe ich vielleicht Urlaub und gehe öfters abends essen, also nehme ich die halt mal. Mhm. Und die Frau oder die Kunden bei uns, die ja, entscheiden sich eigentlich viel, viel mutiger.
Mhm.
Und tatsächlich ergibt sich dann vielleicht sogar auch mal daraus, dass sie 3-4 Taschen getestet haben und sagen, hey, die Tasche kann ich mir aus meinem Kleiderschrank eigentlich nicht mehr wegdenken und die möchte ich mir kaufen. Aber dann ist halt dieser Kauf auch wiederum, finde ich, sehr viel bewusster getroffen und es ist einfach keine Ressource, die im Schrank liegt, sondern es ist eine Tasche, die dann auch wirklich genutzt wird. Und das ist auf jeden Fall auch im Interesse der Hersteller. Genau.
Also sehen die das quasi eher als Erweiterung, um noch andere Kunden auch anzusprechen, weil ich meine, es kann sich ja auch nicht jeder ständig so eine Luxushandtasche leisten, ne? Deswegen quasi verkaufen sie an euch und ihr vermietet sie weiter. Das heißt, sie haben quasi noch einen anderen Absatzmarkt oder?
Ja, und die haben einfach auch nochmal eine Chance in Richtung Nachhaltigkeit, eine andere Möglichkeit zu bieten, weil das ist halt ja für die Marken jetzt auch nicht so super easy. Also gerade jetzt die ganzen Marken von der Kering-Gruppe, die forschen sehr viel an neuen Materialien, die forschen auch sehr viel an recycelbaren Materialien, aber wir haben tatsächlich auch die Vision mit denen zusammen, dass wir die Taschen sozusagen, nachdem sie bei uns zirkuliert sind, wieder den Marken zurückgeben, um sie recyceln zu können. Mhm. Das ist sozusagen eigentlich das Ziel in weiter Ferne von uns. Es gibt jetzt zum Beispiel bei Prada schon die Möglichkeit, die haben diese Re-Nylon Collection, das heißt, aktuell recyceln sie aus Fischernetzen das Nylon und machen daraus Produkte. Das heißt, die haben einfach diese Möglichkeiten in den Produktionen, die Stoffe wieder aufzuspalten und neu zu verwenden. Das heißt, dort sind wir schon in Gesprächen, dass das mit dieser Nylon-Kollektion zum Beispiel über uns schon aktuell möglich ist, dass wir die dann danach einem Jahr circa wieder zurückgeben oder auch 2 Jahren. Das kommt ein bisschen auf den Hersteller an, in welchem Zustand die das dann auch gut weiterverarbeiten können. Und diese Option bieten wir den anderen Marken natürlich auch. Da müssen dann halt irgendwie diese ganzen Prozesse, die dahinter stehen, noch hinterherkommen. So. Mhm. Und das wird wahrscheinlich auch noch nicht bei allen Produkten möglich sein. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, diesen Loop sozusagen zu schließen. Und ich bin halt deswegen, also viele haben halt auch mal so ein bisschen so dieses Konkurrenzverhalten zu diesen Marken angesprochen, aber ich liebe diese Marken. Also ich glaube, das ist halt so ein bisschen so dieses, ich habe da ein unheimliches Faible für und möchte eigentlich eher sozusagen eine Möglichkeit schaffen, dass die zukunftsfähig sind. Und irgendwie das ist, glaube ich, so ein bisschen so der Antrieb bei uns. Und weswegen das eigentlich eher so ein positiver Zugang auf die Marken ist.
Mhm. Warum geht eigentlich von Handtaschen so eine krasse Faszination aus?
Mit der Frage bin ich auch tatsächlich überfragt. Also ich glaube schon, so ein bisschen der Ursprung liegt schon da drin, dass es schon irgendwie so ein bisschen wie so ein, so ein Statussymbol ursprünglich einfach ist. Also wenn ich jetzt so an Chanel-Handtaschen oder Hermes denke, also das sind jetzt ja zum Beispiel 2 Marken, die bei uns gerade nicht vertreten sind und wo ich auch das Gefühl habe, dass also die Hersteller arbeiten auch noch ein bisschen anders. Das heißt, die sind ja sehr, sehr viel langlebiger noch. Das, bei so einer klassischen Chanel-Handtasche weiß man, wenn man die jetzt besitzt, die kann man wahrscheinlich noch seinen Urenkeln vermieten. Mhm. Und
vermieten ist gut.
Die vermieten, weitergeben. Jetzt bin ich so im Mietthema
drin. Ja, aber es wäre lustig.
Kann man noch so
diese Tasche
Urenkel vererben, sozusagen. Ja. Vererben. Genau, und die beiden Hersteller arbeiten einfach auch noch total mit Verknappungen, ne? Dass man halt die Taschen nicht kriegt. Und die Hersteller, die wir jetzt zum Beispiel auf der Seite haben, arbeiten eher mit einer größeren Vielfalt und dadurch auch einer Schnelllebigkeit. Aber warum die Tasche jetzt so eine Begierde auslöst, ich glaube, das ist echt einfach mit einem Statussymbol zu verknüpfen. Wobei ich halt das so ein bisschen ja mittlerweile, also für mich persönlich, ich empfinde das halt nicht mehr so. Für mich ist es eigentlich eher, wenn man jetzt gerade so auf Bottega Veneta zu sprechen kommt, dort ist kein Logo mehr drauf. Da geht es eigentlich nur noch ums Design. So. Und das ist vielleicht eher so das Statement, ich bin modisch oder ich bin sehr informiert. So. Aber das verstehen ja eigentlich nur die Leute aus deiner Peer-Gruppe.
Ja.
So, das heißt, das ist gar nicht mehr so, dass du mit so einem fetten Logo durch die Gegend läufst. Und das finde ich zum Beispiel einen ganz schönen Wandel. So. Und ich glaube, dass auch dieser Status-Symbol-Gedanke ja ein bisschen verschwindet, weil sonst wäre einfach dieses ja, ich möchte das besitzen oder das soll mein Eigentum sein, noch sehr im Vordergrund. Und das verschwindet, finde ich, immer mehr. Also für mich wäre es erstrebenswerter, sozusagen diese Vielfalt zu haben und ich kann mich wirklich ausleben mit diesen Farben, anstatt dass ich dieses Ding wirklich besitze. Und das merke ich eigentlich bei immer mehr Leuten so in meiner Generation. Und dann ist es vielleicht eher Status, die Vielfalt zu haben, so.
Ja, oder auch informiert zu sein oder, ja. Oder der Status kann auch einfach sein, auf sich und auf seine Umwelt zu achten und dafür Modelle zu finden, ne?
Ja, genau.
Also, ja, aber ich finde es trotzdem will man ja die Handtaschen haben, ob sie jetzt geliehen sind oder gekauft, ne? Ich finde es ein total interessantes Thema, weil ich habe auch schon so viele Theorien darüber gelesen, die mich alle überhaupt nicht überzeugen, aber ich selber habe das auch. Ich habe auch ich habe auch schon einige Handtaschen im Schrank und ich habe immer eine, auf die ich sozusagen hinziele und ich habe aber auch euer Abo und ich finde es einfach total schön. Aber so eine richtige Erklärung, warum es gerade die Handtasche ist, die finde ich überhaupt nicht.
Ja, ich auch nicht. Und bei mir ist es tatsächlich, muss ich auch sagen, so mit dem Einkauf erst entstanden. Also ich war auch vorher so sehr, ich fand alles an Mode toll. Also ich habe, glaube ich, sehr, sehr früh immer schon sehr auf Qualität geachtet, also auf gute Materialien. So, das kam einfach irgendwie so mit der Zeit, dass ich dann tatsächlich, als ich Studentin war und einfach nicht so wahnsinnig viel Geld hatte, eher in Secondhand-Läden gegangen bin, weil ich da auch wirklich Wolle gefunden habe und dann einfach vielleicht nicht das Geld hatte, 200 Euro für einen Wollpulli irgendwie auszugeben und bin dann eher darauf so zugegangen und habe mir einfach immer so ein bisschen so diese Möglichkeiten durch Secondhand-Ware oder auch mal irgendwie so Tauschpartys mit Freundinnen geschaffen, um einfach an die Sachen zu kommen, die ich eigentlich gerade aktuell haben möchte. Und habe halt Lederhandtaschen getragen, also gar nicht so dieser Markenfokus. Und durch den Einkauf ist dann irgendwie, glaube ich, einfach auch diese Faszination für diese Marken entstanden, weil ich irgendwie in diesem Showroom gesehen habe, was dahinter steckt. Und ja, die haben halt einfach auch, dieser Showroom war halt immer fast wie so ein eigenes Museum. Also die haben dann einfach immer zu den Kollektionen eine passende Umwelt geschaffen und es war schon sehr beeindruckend und es hatte, finde ich, auch sehr, sehr viel Künstlerisches und sehr viel Kreatives. Was man halt vielleicht, wenn man jetzt in den Laden geht und da jetzt nur einen Bruchteil der Kollektion sieht, gar nicht so vermittelt bekommt. Und tatsächlich sind ja am Ende einfach auch die verkäuflichen Teile eher die Basics, wo vielleicht ein kleines Logo drauf ist oder der Klassiker, der für die Marke spricht und gar nicht so diese Showpieces oder da, wo jetzt der Designer die wahnsinnige Kreativität reingesteckt hat. Und genau, mit der Zeit ist dann auch meine Faszination für die Handtasche, weil die Handtasche natürlich im Einkauf immer sehr wichtig, sehr präsent war, bei den Kunden sehr wichtig, sehr präsent war. Und man dann halt vielleicht auch am Ende merkt, dass der halt einen Look ergänzen kann. Also jetzt gerade so als, weiß nicht, die ganze Homeoffice-Phase war oder so, war ich so dankbar teilweise für Taschen mit irgendwie schweren Ketten oder irgendwas, weil man hat halt irgendwie einen Jogginganzug angehabt und hat sich diese Tasche umgehangen und sah aber einfach angezogen aus. Mhm. Und ich glaube, diesen Effekt kriegst du schon sehr, sehr gut und sehr einfach mit hochwertigen Taschen hin.
Ja. Und hast du viele eigene Taschen im Schrank?
Ja.
Wie viele hast du so? Magst du das mal verraten? Oh Gott,
ich glaube, ich habe schon so 15. Also man muss halt einfach sagen, ja klar, also aus der Zeit im Einkauf, da war das einfach auch schon essentiell. Also dass du einfach, wenn du bei einem Lieferanten warst, mindestens auch einen Teil von dem anhattest. Du musstest jetzt nicht, wie man das aus dem Fernsehen von den Shows kennt, im Komplettlook sein, aber das ist einfach so aus Respekt, dass du wirklich so mal... Und dann, ich habe das halt oft dadurch gelöst. Ich meine, wir waren echt oft auch 12 Wochen am Stück unterwegs. Das heißt, auch ich hatte dann nur einen Koffer und man hatte diese ganze Lieferantenliste. Und ich habe das einfach mit Schuhen und Taschen gelöst und hatte einfach meistens schwarz, grau, dunkelblau, weiße Kleidung mit, dass man das halt immer so schön irgendwie kombinieren konnte, dass alles zueinander passt. Und habe dann einfach immer so die Statements mit den Taschen und Schuhen gesetzt, die dann vom Hersteller waren. Und ich glaube, deswegen ist dann vielleicht auch bei mir dieser Fokus entstanden, so, genau. Ja, und aber tatsächlich muss ich sagen, dass die meisten Taschen von mir einfach auch schwarz sind. Und ich glaube, deswegen war das dann auch so dieser Aha-Moment, weil ich dann tatsächlich schon eher so bin, wenn ich halt so viel Geld ausgebe, dann denke ich da schon drüber nach, wie lange finde ich die gut. Und ja, weil ich habe so dunkelgrün war, glaube ich, das höchste der Gefühle an Farbe, was ich so persönlich gekauft habe.
Kann ich voll verstehen. Also ich würde mir auch keine giftgrüne Tasche für mehrere tausend Euro kaufen. Ja. Also so, deswegen vielen Dank für dein tolles Konzept. Und dass man die dann trotzdem tragen kann, ist total gut. Wir sind leider schon am Ende. Zum Schluss, wir sind ja bei 5:1. Sag mir doch mal deine 5 All-Time-Favorite-Handtaschen.
Die Handtasche, die ich sehr, sehr liebe, ist die Carbas Shopper von Celine. Das ist, Celine ist so eine Marke, die ich persönlich sehr favorisiere, weil einfach da der Fokus total auf der Qualität liegt und die sehr clean sind und in diese Tasche einfach alles reinpasst. Dann die Chanel Boy, die ist so der absolute Klassiker, finde ich, aber ist halt noch ein bisschen mit der schweren Kette so ein bisschen, ja nicht so super classy, also hat so einen leichten, moderneren Touch, finde ich noch. Und dann aktuell ist es einfach Bottega Veneta. Da finde ich einfach die Judy in der Small-Größe total super, auch für den Alltag. Und gibt es denn noch? Ja, Prada ist halt immer noch sowas, das ist so, gerade was Ready-to-Wear betrifft, ist das so mein absoluter Favorit eigentlich immer. Und von Prada finde ich gerade, ist halt sehr angesagt, die Raffia. Das ist so eine Korbgeflechtstasche, die finde ich einfach ultra cool, gerade für den Sommer. Und noch ein Favorite ist einfach, ja, von Celine noch die Box. Das ist so, finde ich, so der Klassiker, den habe ich mir auch in dunkelgrün einmal gekauft. Und die liebe ich auch immer noch, nach sehr vielen Jahren. Das waren, glaube ich, so meine Classics. Oder habe ich einen vergessen? Ich habe 4, 5 gesagt.
Du hast 5 gesagt. Okay. Es gibt natürlich noch ganz viele mehr.
Ja, es gibt unheimlich viel mehr. Also, aber ich habe jetzt einfach auch ein bisschen so an die Modelle gedacht, die ich vielleicht auf längere Zeit noch als meine Top 5 bezeichnen würde. Ja.
Okay, super. Marlena, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich könnte über Handtaschen echt noch einen eigenen Podcast machen, glaube ich. Dann kommst du auf jeden Fall wieder, wenn es soweit ist.
Super gerne.
Und genau, auf FOB könnt ihr euch mal umschauen. Es gibt wirklich ganz tolle Taschen. Ich hatte die Jody auch schon und habe gerade die Celine
Beltback, glaube ich.
Ne? Ja, genau. Die Beltback habe ich gerade und bin gespannt. Ich habe nämlich vergessen, was ich mir als dritte ausgesucht habe, die dann in einem Monat oder so kommt. Ich kann es total empfehlen. Ich packe euch das alles nochmal in die Shownotes und wie die verschiedenen Modelle funktionieren, ist auf der Seite auch total gut beschrieben. Vielen Dank, Marlena.
Vielen Dank dir.
Ich fasse zusammen, ich muss definitiv noch einen Handtaschen-Podcast starten. Nächste Woche geht es erstmal weiter mit den nachhaltigen Brands und dann ist Dr. Kati Ernst von Ouya zu Gast. Ouya produziert Periodenunterwäsche. Bis dann!